Heute ist Freitag, der 3.5. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, wird es eine Feuerpause in Gaza geben? Darüber sprechen wir heute. Und dann geht's um den Bundeshaushalt 2025 und was da wohl noch alles umgesetzt wird. Schauen wir mal. Zum Schluss, da tauchen wir mal ein bisschen in die Grundsatzdebatte rund um Schwangerschaftsabbrüche, ja, und ob sie ins Strafgesetzbuch gehören, ein. Und dann aber auch versprochen die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Freitag. Ich hoffe, ihr konntet diese Woche das Wetter ein bisschen genießen und freut euch jetzt auch schon ein klein wenig aufs Wochenende. Wir sind immer noch mit dem Camper unterwegs an der Ostsee. Vielleicht hört ihr ja heute auch vielleicht so ein paar Hintergrundgeräusche, so ein paar Campinggeräusche, Vögel zwitschern oder den einen oder anderen Menschen, der hier vom Bulli lang geht. Aber das kann ja auch ganz gemütlich sein. Also schauen wir schnell rein in die News. In Gaza und Israel geht es immer noch um eine Feuerpause. Zum Zeitpunkt der Aufnahme der Folge war da noch nichts entschieden. Wir haben ja am Mittwoch schon darüber gesprochen, dass der Deal in Ägypten vielleicht nicht bei allen Parteien gut angekommen ist. Ja, im Rahmen von Vermittlungsbemühungen in Kairo war der Hamas ein Vorschlag für eine Feuerpause im Gegenzug für die Freilassung von Geiseln unterbreitet worden. Und die Antwort, die steht immer noch aus. Die Islamistenorganisation, also die Hamas, die bestand auf ein Ende des Krieges und Israel sagt, nee, das machen wir nicht. Die israelische Regierung hat einen raschen Beginn der umstrittenen Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten angekündigt, wenn es jetzt nicht zu einer Einigung kommt. Der Anführer der radikal-islamistischen Hamas, der heißt Jihad al-Sinwar, der sieht dieses Verhandlungsangebot so ein bisschen skeptisch. So sagen es auf jeden Fall die Medien. Es handelt sich nicht um ein Angebot der ägyptischen Vermittler, sondern um ein israelisches in amerikanischem Gewand, das eine Reihe von Fallstricken enthält. So meint er das auf jeden Fall. So sagt er zum Beispiel, dass der gegenwärtige Entwurf keine Garantie enthält, dass der Krieg beendet wird. Und auch der im Libanon ansässige Hamas-Vertreter Osama Hamdan, der sagte dem von der pro-iranischen Schiiten-Miliz Hisbollah im Libanon kontrollierten Fernsehsender Al-Mannah, Zitat, unsere Position zum aktuellen Verhandlungspapier ist negativ. Ja, der Zeitung Time of Israel zufolge wollte die Organisation dann eigentlich eine Antwort auf den jüngsten Vorschlag vorlegen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme lag diese allerdings noch nicht vor. Man muss dazu aber auch sagen, dass Äußerungen von Hamas-Führern im Exil ja nicht so ganz so als offizielle Position betrachtet werden können. Das sagte ein Vertrauter al-Sinwars. Der Gaza-Anführer verlasse sich bei seiner Entscheidung nur noch auf zwei enge Gefolgsleute, die den Gazastreifen auf seinen Befehl hin vor dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres verlassen hätten. Der Zeitung Time of Israel zufolge war es nämlich so, dass einige Hamas-Führer, die im Exil waren, gesagt haben, also Leute, so eine Waffenruhe im Gazastreifen, das wäre was richtig Gutes. Daran sieht man, die Hamas ist sich nicht so ganz einig und man kann nicht so genau wissen, was passiert. Ja, und auch US-Außenminister Antony Blinken, der war in Israel zu Besuch und hat die Hamas dazu aufgerufen, diesem Vorschlag zuzustimmen für die Feuerpause. Zitat, es ist die Hamas, die den Weg zur Feuerpause blockiert. Es liege ein sehr starker Vorschlag auf dem Tisch, dem die Terrororganisation zustimmen und die Sache zu Ende bringen müsse. Es bleibt abzuwarten, wie die Sache weitergeht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und dann geht's um unseren Haushalt. Also nicht um den, wer die Wäsche gewaschen hat und wer gestaubsaugt hat. Nein, es geht um den Bundeshaushalt. Also wer wie viel Geld bekommt. Und da ist gestern eine Frist abgelaufen für den Bundeshaushalt 2025. Und das ist kein sprödes Thema, wie man vielleicht denken mag. Nein, denn was jetzt nicht in diesen Haushalt kommt 2025, das klappt auch nicht mehr in dieser Legislaturperiode. Das bedeutet, wer kann seine Projekte bis zur nächsten Bundestagswahl noch wirklich umsetzen? An diesen Haushaltsverhandlungen hängt alles. Die geplante Rentenreform, die Kindergrundsicherung, Klimaschutzprogramme, mehr Geld für Verteidigung und. Und es ist so ein bisschen, ja, so ein Deal im Hinterzimmer, wer zuerst zuckt, der hat verloren. Die Tagesschau, die erzählt es ungefähr so, dass man bei allem irgendwie das Gefühl hat, dass die Schuldenbremse die Hauptprotagonistin ist. Konstruktiv, es klingt fast wie eine Drohung, wenn Finanzminister Christian Lindner dieses Wort in den Mund nimmt und damit die anstehenden Gespräche mit seinen Koalitionspartnern meint. Die anstehenden Haushaltsverhandlungen verbindet er mit dem FDP-Wirtschaftskonzept. Vielleicht erinnert ihr euch, da haben wir schon drüber gesprochen, Hand in Hand, Schritt für Schritt, die neue Wirtschaftswende. Ja, Lindner, der will ja alles ein bisschen dynamischer und alles ein bisschen stärken, aber er will auch die Schuldenbremse einhalten. Und das bedeutet, dass 20 Milliarden Euro eingespart werden müssen. Er hat dafür aber auch Kürzungsvorschläge im Haushalt vorgelegt. Die habe ich euch auch schon erzählt. Die abschlagsfreie Rente mit 63 soll gekürzt werden und das Renteneintrittsalter soll angehoben werden. Da sagt die SPD aber und auch die Linke, das passiert nicht mit uns. So sagt es Kanzler Olaf Scholz am Wochenende in Hamburg. Am Sozialstaat werde nicht gerüttelt. Ja, stattdessen sagt die SPD, lass uns doch mal viel lieber über die Schuldenbremse sprechen. Das ist doch etwas, was uns hier total lähmt. Und das kann doch nicht sein, dass wir hier weniger investieren, weil wir versuchen, irgendwie unsere Kosten beisammen zu halten. Zitat, halten wir daran fest, so werden die Kosten, die künftige Generation zu tragen haben, die Kosten der Kreditaufnahme in den Schatten stellen. Die Grünen, die schütteln anscheinend nur noch mit dem Kopf. Sie haben Lindners Wirtschaftskonzept erst einmal ignoriert. Wirtschaftsminister Habeck will am liebsten die Schuldenbremse lockern und ein, Zitat, kurzfristiges, aber wuchtiges Entlastungsprogramm für die Wirtschaft auflegen. Ja, und man sieht, sind sich nicht so ganz einig in der Ampel. Die Grünen und die Liberalen, die SPD, ganz schön schwierig. Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, wie können Sie eine Rechnung aufstellen, dass sie am Ende für alle stimmt? Dass das keine erfreuliche Operation wird, das kann wohl niemand glauben, so sagt es Habeck. Man könnte meinen, der Sommer könnte heißer werden als eh schon. Die Debatten fangen an und die Frage ist, wo legt die Ampel ihren Schwerpunkt? Diskutieren die Parteien hier wirklich ihre Wunschlisten für 2025 oder werden es doch mal wieder nur Kürzungslisten? Bevor ich zu den Good News komme, möchte ich euch heute ein paar Hintergrundinfos liefern und zwar zu der Abtreibungsdebatte in Deutschland. Da geht's ja immer wieder gerade hin und her und vor allem geht's da ganz schön durchs Netz und ich bekomme auch viele Fragen von euch. In Deutschland ist es ja gerade so. Schwangerschaftsabbrüche sind laut § 2018 des Strafgesetzbuches illegal. Wenn die Schwangere eine Beratungsstelle aufgesucht hat und dann 3 Tage wartet, dann ist der Abbruch straflos, bleibt aber trotzdem illegal. Es ist also so eine gesetzliche Lücke. Es ist der einzige Fall, in dem der Gesetzgeber eine Straflosigkeit bei Illegalität vorsieht. Seit März 2023 prüft jetzt eine Expertenkommission die Regelung zur reproduktiven Selbstbestimmung. Das sind 421 Seiten und in dem Abschlussbericht kommt es dann dazu, dass man sagt, also eigentlich müsste man Schwangerschaftsabbrüche legalisieren, sie müssen raus aus dem Strafgesetzbuch. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wir haben mehrere Parteien im Bundestag. Die Ampel sagt, gehen wir mit. Die Union sagt, sind wir anderer Meinung. Sie sagen, dass der Staat seine Bürger bislang ergebnisoffen bei etwas berät, was er selbst als Rechtsbruch klassifiziert. Das hält man eigentlich für einen guten Kompromiss zwischen jenen, die denken, Bürger haben ein Recht, über ihren Körper zu entscheiden und jenen, die denken, wenn Bürger mit Eizellen über ihren Körper entscheiden, dann soll das wenigstens illegal sein. Ich fasse das nochmal zusammen, vielleicht ein bisschen plastischer. Doro Bär von der CSU, die schreibt auf Instagram. Den Abtreibungsparagrafen 2018 zu reformieren und Schwangerschaftsabbrüche innerhalb der ersten 12 Wochen grundsätzlich strafbar zu stellen, ist schlichtweg falsch und geht ganz klar im Widerspruch zum Schutz des ungeborenen Lebens. Auch unsere stellvertretende Parteivorsitzende Doro Bär ist fassungslos über diese Empfehlung der von der Regierung eingesetzten Expertenkommission. Es gibt keinen Grund, aus einem Unrecht ein vermeintliches Menschenrecht der selbstbestimmten Frau zu zimmern. Ein Recht auf Abtreibung haben die Frauen in Deutschland bereits. Okay. Schutz des ungeborenen Lebens, das hören wir ja immer mal öfter. Fangen wir doch damit mal an. Im Bericht der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung, da steht, Zitat, dem Staat obliegt eine Schutzverpflichtung zugunsten des ungeborenen Lebens, die er letztlich aber nur mit Hilfe der Schwangeren erfüllen kann. Es ist also nicht die entscheidende Frage, was ist eigentlich dieses potenzielle Leben, wann fängt das an, sondern was darf ein Staat einem Bürger antun, um das Leben eines anderen Bürgers zu erhalten? Und die Antwort, die der Gesetzgeber in allen Fällen außer im 218 gibt, ist nichts. Die Süddeutsche fasst das auch ganz gut zusammen. Wo ein Bürger eine Niere zum Überleben braucht und ein anderer Bürger 2 kompatible Nieren besitzt, darf der Staat ja auch nicht einfach zugreifen. Wo das Leben eines leukämiekranken Kindes nur durch eine Knochenmarkspende gerettet werden kann, darf der Staat sich nicht gegen den Willen eines kompatiblen Spenders bedienen. Nicht mal bei einem so minimalinvasiven Eingriff wie einer Blutspende darf der Staat zum Lebensstutz einen Zwang herbeiführen. Sogar von Posthum-Organspendepflicht schreckt er zurück. Das bedeutet also, wenn du schon tot bist und unter der Erde, kann trotzdem der Staat nicht sagen, gib mir bitte deine Organe, um Leben zu retten. Natürlich kann man sich einen Staat wünschen, der den Lebensschutz potenzieller Bürger über das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung stellt, aber da muss man eben auch konsistent sein. Und ich finde, diese Herangehensweise in diesem Artikel in der Süddeutschen, daraus kommt das, was ich euch gerade vorgelesen habe, sehr, sehr neu und sehr, sehr interessant. Denn meistens reden wir darüber, dass beim Schwangerschaftsabbruch es ja darum geht, dass wir potenzielles Leben schützen wollen. Aber eigentlich geht es anscheinend darum, dass der Staat nichts dafür tun darf, das Leben eines anderen Bürgers zu erhalten. Und das finde ich wirklich richtig, richtig interessant. Wer also 2018 aufrichtig befürworten will, darf die Priorität von Lebensschutz vor körperlicher Selbstbestimmung nicht ausschließlich da gültig machen, wo es um potenzielle Leben eines Fetus und die körperliche Selbstbestimmung einer Frau geht. Da muss man dann auch für eine Organspendepflicht, eine Knochenmarkspendepflicht und insgesamt für das Ende des liberalen Staats und der körperlichen Selbstbestimmung kämpfen. Ich frage mich an dieser Stelle, ob Doro Bär da auch zustimmen würde. Man könnte ja sagen, der größte Fehler der Pro-Choice-Bewegung ist es eigentlich, dass es immer diesen Slogan gegeben hat, das eine oder das andere, also Pro-Choice, also für das Leben. Das ist ja so, als würde man sich quasi nur für eine Sache entscheiden. Aber es geht ja um den eigenen Körper, es geht um Schmerz, es geht um Gefahr, es geht um eine Schwangerschaft, die nicht einfach irgendetwas Harmloses ist, was man sich vielleicht ausgesucht hat, sondern da kommen ganz viele Sachen zusammen. Und vielleicht geht es auch nicht darum, dass jemand ein Kind nicht will, wenn es morgen vor der Tür liegen würde, so steht es auch in der Süddeutschen, also ohne diese 9 Monate, ohne diesen Kaiserschnitt, ohne einen Dammriss vielleicht, dann könnte man auch sagen, okay, ich gebe dieses Kind ab. Aber beim Recht auf Abtreibung, da geht es ja vielmehr darum, dass Menschen eine Schwangerschaft und eine Geburt nicht gegen ihren Willen aufgezwungen werden dürfen. Und die SZ fasst das noch mit dem passenden Satz zusammen. Natürlich gibt es Frauen, die ihre Schwangerschaften als schöne, bedeutsame, natürliche Erfahrung erlebt haben, so wie viele Frauen auch fantastischen Sex haben. Das heißt aber nicht, dass unfreiwilliger Sex keine Vergewaltigung ist. Es kann beides existieren, das Glorreiche und das Grausame. Und alles, was sie trennt, ist die Freiwilligkeit. Und deshalb gehört der 2018 nicht ins Strafgesetzbuch. Und damit zu den Good News. Wir haben letztens schon drüber gesprochen und jetzt ist es soweit. Im US-Bundesstaat Arizona hat das Parlament die dauerhafte Wiedereinführung eines 160 Jahre alten Abtreibungsverbotes abgewendet. Das oberste Gericht des Bundesstaates hat im April erlaubt, dass dieses umstrittene Gesetz, das von 1864 ist, müsst ihr euch mal vorstellen, dass das wieder angewendet werden kann. Und das hätte bedeutet, Abtreibungsverbot ohne irgendwelche Lücken. Das Parlament hat sich jetzt nun dagegen gestimmt und gesagt, diese Regelung, die tritt nicht wieder in Kraft. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, vor allem in den USA. Und um nochmal auf uns zurückzukommen, auch in Deutschland sollten wir jetzt ein paar Schritte mehr gehen, oder? Ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich über jede Bewertung. Drückt auf die Glocke, abonniert diesen Podcast und dann hören wir uns in der nächsten Woche am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.